Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Am Punkt. Die Finanzierung von Startups, also von Gründerteams oder sehr jungen Unternehmen am Anfang ihrer wirtschaftlichen Reise, ist ein Investment, das sich durch hohes Risiko auszeichnet, aber auch in vielerlei Hinsicht sehr belohnend sein kann. Welche Möglichkeiten es aktuell gibt, in Startups zu investieren und was man dabei als Investor oder Investorin beachten sollte, bespreche ich mit meinen heutigen Gästen, Karin Kreuzer, Stefan Artner und Berthold Baurek-Kalik. Alle drei sehr erfahrene und erfolgreiche Investoren und Business Angels, die uns etwas über dieses spannende Geschäftsfeld erzählen werden. Karin Kreuzer ist geschäftsführende Gesellschafterin der Aufmes Invest GmbH, die sich vor allem der Finanzierung von Startups widmet. 2021 wurde sie als erster weiblicher Business Angel of the Year Österreichs ausgezeichnet. Stefan Artner ist Rechtsanwalt, geschäftsführender Gesellschafter und Leiter der Real Estate Practice Group bei Dorda Rechtsanwälte. Er ist Co-Gründer der Aubmes Invest GmbH und insofern wie Karin Kreuzer erfolgreicher Startup-Investor und Business Angel. Karin Kreuzer und Stefan Artner sind außerdem Herausgeber des Buches Startup Investing, das vor kurzem in bereits zweiter Auflage erschienen ist. Berthold Baurek-Kalik ist unter anderem Gründer und Geschäftsführer der auf M&A und Venture Capital spezialisierten Firmengruppe Venionaire Capital. Er ist Präsident des größten europäischen Investorinnennetzwerks European Super Angels Club, Generalsekretär des Business Angel Instituts und Initiator des World Venture Forums in Kitzbühel. Außerdem wurde er erst kürzlich aufgrund seiner vielfältigen, erfolgreichen Engagements zum Business Angel of the Year gekürt. Herzlich willkommen! Mein Name ist Theresa Weigel-Vertreu und nach einer kurzen Werbepause starten wir ins Gespräch.
Schon gehört? Jurio, eJurio ist jetzt Teil des Linde Verlags. Die hochsichere Lösung für komfortable und effiziente digitale Zusammenarbeit. www.jurio.com.
Und nicht vergessen, für Linde-Kunden gibt es 10% im ersten Jahr.
Liebe Frau Kreuzer, darf ich Sie, damit wir mal einen Überblick bekommen, um ein paar Zahlen, Daten und Fakten zum Thema Startup-Gründung in Österreich bitten? Was ist überhaupt ein Startup, beziehungsweise welche Voraussetzungen muss denn eine Gründung erfüllen, um als Startup zu gelten? Nur neu am Markt zu sein, reicht ja nicht.
Hallo, grüß Gott und danke für die Einladung. Ja, und gleich vorweg, was wir auch im Buch sehr schön groß schreiben, ist, nicht jede Neugründung ist ein Startup. Auch wenn es für den Begriff Startup keine offizielle oder gesetzliche Beschreibung gibt und der Begriff seit ein paar Jahren immer mehr an Popularität im Allgemeinen verwendet wird, gibt es verschiedenste Definitionen, aber am besten gefällt mir die vom Austrian Startup Monitor. Da heißt so schön, Startups sind jünger als 10 Jahre, sie sind mit ihren Produkten, Dienstleistungen, Technologien oder Geschäftsmodellen innovativ. Sie weisen einen signifikanten Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen- und Umsatzwachstum auf und streben es zumindest an. Und das halte ich für sehr wichtig. Auf Ihre Frage, Frau Weigelhofer, wie erfolgreich wir in Österreich mit dem Investieren oder dem Anzahl an Startups sind, da habe ich jetzt im Brutkasten gelesen von einer Studie der europäischen Risikokapitalunternehmens Atomico. Und da steht, dass wir in Österreich in Europa Platz 17 machen, Anzahl der Startups. Also pro Jahr werden so ungefähr 360 Startups gegründet. Damit liegen wir auf Platz 17. Das heißt, nicht schlecht, also im Durchschnitt, aber noch viel Potenzial hinauf nach oben.
Luft nach oben. In welchen Branchen finden denn diese Gründungen vorwiegend statt?
Aktuell ist sehr populär die künstliche Intelligenz, was ich auch extrem spannend finde. Aber es ist natürlich schon unterschiedlich. In unterschiedlichen Ländern und unterschiedliche Jahre gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Aber die Technologie, das halte ich persönlich für extrem wichtig, dass wir hier Innovationen machen und Startups gründen.
Kann man sagen, wie hoch der Prozentsatz der erfolgreichen Gründungen ist? Wie viele dieser Unternehmen gibt es denn nach 5 Jahren noch?
Also es gibt schon häufig Insolvenzen. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also so im Grunde 80-90% der Startups schaffen es nur bis zu 5 Jahren. Mhm.
Herr Adner, Gründerinnen und Gründer haben ja das Problem, dass die verbreitetste Finanzierungsform, nämlich der Kredit von der Bank, in der Anfangsphase kaum zu bekommen ist. Das heißt, es müssen andere Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. Welche Optionen neben Familie und Freunden als Sponsoren gibt es, um an Geld für den Unternehmensaufbau zu kommen? Oder andersherum, in welcher Form kann in Startups investiert werden? Könnten Sie uns die verschiedenen Möglichkeiten kurz beschreiben?
Ja, gerne. Ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Danke für die Einladung. Wie Sie schon gesagt haben, der erste Schritt und das erste Geld bekommt man sozusagen von den sogenannten Family Fools and Friends, also von all denen, die ganz am Anfang einmal dabei sind und um Geld angepumpt werden. Das ist noch die Phase, wo man ein bisschen, sag ich mal, in der Garage bastelt, im übertragenen Sinn. Aber es gibt natürlich eine vielfältige Anzahl von Möglichkeiten, in Startups zu investieren, die auch in dem Buch sehr schön beschrieben sind. Also das kann von Angel Investments gehen, das ist das, was wir zum Teil gemacht haben, oder einfach sozusagen alleine als Lead Investor oder mit einer Gruppe von Investoren in ein Startup investierst, weil du glaubst, dass es etwas bringt, aber das ist meistens nur in der Anfangsphase. Und da gibt es dann natürlich gerade in der fortgeschrittenen Lebensdauer ganz andere Investitionen. Es kommen dann natürlich Fonds herein, Venture Capital Fonds, die auch in Österreich deutlich mehr wurden in den letzten Jahren, wo einfach von einem institutionellen Anleger auch mit vielleicht anderem Input und anderen Möglichkeiten hier deutlich mehr Geld gebracht wird und der dann selbst versucht, das Startup mit seinen Möglichkeiten voranzutreiben, um dann vielleicht in letzter Konsequenz einen IPO zu machen, sprich es an die Börse zu bringen oder an einen strategischen Investor zu verkaufen. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, gibt es viele Hybridformen oder andere Formen wie Crowdinvesting, das auch sehr stark in Österreich gewachsen ist in den letzten Jahren, wo es also auch für, sage ich mal, Leute, die nicht so viel Geld haben zum Investieren, aber dennoch ihren Beitrag leisten können und sagen können, ich möchte mein Geld nicht auf das Sparbuch legen, aber ich kann jetzt 500 Euro, das ist so typischerweise die Mindesteinstiegshöhe, in ein Startup investieren. Das wird wahrscheinlich ein Nachrangdarlehen sein, aber das ist natürlich auch dort ein Hochrisikoinvestment. Aber gerade wenn man sich so diesen Prozentsatz ansieht, man soll ja sozusagen in Hochrisikoinvestments nur einen kleinen Teil seines Vermögens investieren, ist das daher auch für Leute möglich, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, um damit zu investieren und anzulegen.
Sie alle sind ja erfolgreiche Investoren. Wie und wo finden Sie denn vielversprechende Startups und nach welchen Kriterien oder Kennzahlen entscheiden Sie sich für oder gegen ein Investment? Zumal die Tätigkeit des Business Angel ja meist mehr als die reine Finanzierung umfasst. Man ist ja auch Wegbegleiter, Mentorin, Ansprechpartner. Das heißt, man investiert ja nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit. Das will wohl überlegt sein, oder?
Auch vielen Dank für die Einladung von meiner Seite. Freue mich sehr, wenn ich ein bisschen Input geben kann. Der Weg, den man geht als Business Angel, unterscheidet sich, sage ich jetzt mal, wenn man das professionell herangeht, eigentlich kaum von einem Frühphasen-Venture-Fonds, oder man schaut sich im Zuge einer Due Diligence natürlich die Unternehmen etwas genauer an. Beginnen tut die Reise allerdings meistens ein Stückchen vorher, wenn man über Netzwerke, Business Angel Clubs, universitäre Spin-Off-Center oder unterschiedliche andere Zubringer für den Deal-Flow, also für die Unternehmen, die kapitalsuchend sind, hier vorgestellt wird und mal die Gründerpersönlichkeiten kennenlernt. Und das ist eigentlich so die erste Feuertaufe für die Gründer, weil sie müssen halt im Persönlichen überzeugen, sie müssen als Menschen mit ihrem Drive, mit ihrem Know-how, mit ihren Erfahrungen, die sie schon mitbringen, überzeugen und letztendlich auch mit der Vollständigkeit als Team, dass man als Erster, der in einer sehr hohen Risikophase hier investiert, das Gefühl hat, dass hier mit dem Geld auch sinnvoll gearbeitet wird und ein erster Meilenstein erreicht wird. Das heißt deswegen, Team als quasi erster Faktor ist hier sehr, sehr wichtig. Es gibt auch ganz interessante Studien dazu, welche Gründerteams hier besonders erfolgreich sind. Das sind interessanterweise Teams in der Regel, die ein Durchschnittsalter haben von etwas über 30 Jahren, also die schon ein bisschen Berufserfahrung mithaben. Durchaus ist interessant, dass ein internationalerer Hintergrund hilft, um erfolgreich zu sein. Also durchaus Migrationshintergrund ist etwas, was von Vorteil ist, sieht man hier international. Und auch entsprechend starke akademische Ausbildung, vor allem dann, wenn es technische Gründungen sind. Und da gibt es in Österreich ja sehr sehr, sehr viele Felder von Software über Materialwissenschaften, Biotech, Life Science und so weiter. Das, was wir uns dann in der Regel nachher sehr stark anschauen, wenn das Team überzeugt ist, ob das mal grundsätzlich ein spannender Markt ist, ob das Produkt in dem Markt einen Wettbewerbsvorteil hat, ob es ein technologisches Alleinstellungsmerkmal gibt und letztendlich auch eine Einschätzung zum technologischen Risiko in dem Unternehmen. Wie stark ist es skalierbar? Das heißt, wie stark kann ich das Unternehmen beim Wachstum unterstützen als Investor, beziehungsweise was braucht es, dass das Unternehmen auch auf eine entsprechende Größe wächst, dass es vielleicht auch mal selbst auf eigenen Beinen weiter funktionieren kann. Es muss ja nicht jedes Unternehmen immer nur Geld verbrennen und dann verkauft werden. Es darf auch mal ein Unternehmen profitabel werden. Ich glaube, das ist etwas, das haben wir gerade in der Krise zuletzt sehr gelernt. Und dann ist es je nachdem, ob es schon Zahlen gibt oder zumindest eine gute Planung, ist es meistens auch sehr sinnvoll, wenn man hier einen Blick in die Zahlen wirft und sich hier zumindest Key Performance Indicators anschaut, wie das Unternehmen bisher gewirtschaftet hat, beziehungsweise was eingeschätzt wird, was man mit den entsprechenden finanziellen Mitteln, die man sucht, was man hier erreichen möchte und wie man unternehmerischen Erfolg messen wird in Zukunft. Das Ganze ist, würde ich sagen, wahrscheinlich mehr Kunst als Wissenschaft am Anfang, braucht sehr viel unternehmerische Erfahrung. Und hier ist es auch in der Regel so, dass Business Angels durchaus gemeinsam investieren und auch ihre Kräfte und ihr Know-how bündeln.
Vielleicht noch von unserer Seite, weil wir auch ein bisschen einen anderen Zugang haben, natürlich, weil wir das ja nicht institutionell machen, sondern eigentlich mit unserem privaten versteuerten Geld. Wir sozusagen finden unsere Investments über verschiedenste Netzwerke. Also da gibt es natürlich von Vereinen und Assoziationen, die Invest Austria in Österreich zum Beispiel, einige andere, wo man Gleichgesinnte findet, wo man Startups findet, wo man andere Investoren trifft. Aber natürlich lernt man dann auch mit der Zeit ein Investorennetzwerk kennen und bekommt dann zum Teil Möglichkeiten, irgendwo mit zu investieren. Und ich meine, vielversprechend ist so eine Sache, da hat natürlich jeder seinen eigenen Fokus, was ihn interessiert und was er für zukunftsträchtig hält. Bei uns sind es vor allem Zukunftstechnologien, Zukunftsmärkte, die uns interessieren, alles, was irgendwo digitalisierungs- und skalierungsfähig ist, was, wie auch schon die Definition sagt, letztlich innovative Ideen und innovative Produkte sind.
Und da möchte ich auch noch kurz ergänzen, weil ich es wirklich einfach gut finde, ist, dass es in Österreich Vereine gibt und auch Veranstaltungen gibt, wo man sich wirklich gut austauschen kann, weil man braucht einfach diese Gefühle von den unterschiedlichsten Menschen. Ich halte überall Vielfältigkeit und Diversität für wichtig und eben auch unter den Startup-Gründern genauso wie unter den Investoren. Und das ist super in solchen Vereinen wie eben AWS, Invest Austria, bei der INITS, beim Business Angel Summit in Kitzbühel. Also man kann wirklich in Österreich schon sehr viel mitbekommen durch Austausch.
Herr Baurekalik, Sie haben vorhin schon aus der Sicht auch von Fonds, von Venture Capital Fonds gesprochen. Und Herr Adner, Sie haben gemeint, Sie investieren ja Ihr Privatvermögen in den Fonds. Ist das ja nicht so? Wer sind denn da die Geldgeber? Da geht es ja nochmal um größere Summen. Gibt es auch dort Privatpersonen, die ihr Geld in einen Venture Capital Fonds einbringen?
Ja, ich glaube, vielleicht ganz kurz nur eine Richtigstellung dazu. Ich glaube, heute sind die Grenzen da ein bisschen fließend. Wir sehen das auch, dass die AWS jetzt einen neuen Fördercall machen wird, wo an sich Business Angel Kapital gestärkt werden soll. Hier werden aber auch, wie wir gehört haben, Angel Syndikate, also Zusammenschlüsse von Business Angels, die durchaus auch als AIF, also als Alternative Investment Fonds, reguliert sein können, mit unterstützt werden in Zukunft. Das war bisher nicht so. Warum das so ist, ist, weil regulatorisch hier die Europäische Union relativ streng ist, ab wann man ein Vehikel für gemeinsame Anlagen betreibt. Das heißt, eine Investorengemeinschaft, die hier vielleicht mit einer Geschäftsführung, einer Strategie folgend investiert, ist ganz schnell auch als AIF mal einzuteilen und braucht dementsprechend eine Registrierung bei der Finanzmarktaufsicht. Wir haben ein Hybridfonds, wo durchaus auch privates Eigenkapital, auch meines, hier mitarbeitet, aber eben im Syndikat mit anderen und das auf einer Deal-by-Deal-Basis. Also nicht alles, was Fonds ist, ist automatisch abrufbares Kapital von Pensionskassen, sondern sehr, sehr häufig tatsächlich auch mit einem Involvement von privaten Kapitalgebern verbunden. Und es gibt auch sehr viele Business Angels, die sowohl direkt investieren als auch über Fonds investiert sind und so auch Synergien für sich mitnehmen. Ich weiß nicht, Stefan, ob ihr auch neben euren direkten Investments an Fonds beteiligt seid. Ich kenne das zumindest aus Gesprächen bei der Invest Austria, dass doch relativ viele Business Angels auch als LPs bei Fonds engagiert sind.
Wir sind sehr begeistert sogar. Entschuldige, Stefan, dass ich da jetzt für dich spreche, weil von mir ist die Leidenschaft für Venture Capitals aufgekommen, als wir in Cambridge waren. Beim Hermann Hauser und dort war der erste Fonds, wo wir hineingegangen sind. Und ich kann das auch wirklich den Angel-Investoren nur empfehlen, weil man erweitert seinen Horizont auch über Venture Capital. Also nicht nur das Geld, sondern auch der Horizont wird erweitert. Die Erfahrungen.
Ja, ich kann auch ergänzen. Einerseits muss man natürlich an die Risikostreuung denken. Und wie gesagt, Startup-Investments als direkte Investments sind natürlich mit extrem hohem Risiko, natürlich auch mit sehr hohen Chancen verbunden. Bei einem Venture Capital Fonds hat man natürlich den Vorteil, dass hier professionell in 10 bis 20 unterschiedliche Unternehmen investiert wird und sich damit eine Risikoklettung schon ergibt, was schon mal eine gute Streuung ist, obwohl es immer noch ein Hochrisikoinvestment bleibt. Und so wie das jetzt die Karin auch schon gesagt hat, das ist tatsächlich, man blickt in neue Märkte, die man vorher gar nicht kannte und wo man sonst gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwo etwas mitzubekommen als, ich sage mal, Normalsterblicher. Wir sind in Fonds investiert, die in Space Tech investieren. Das ist eine Branche, die in der täglichen Presse und im Fernsehen de facto gar nicht vorkommt. Nicht? Wir sind im Deep-Tech-Bereich, da gibt es schon ganz wenig, aber da gibt es ganz, ganz tolle Entwicklungen. Und da bekommt man schon viele Dinge mit und sieht, dass die Welt ganz, ganz vielfältig ist und wie viele Möglichkeiten es gibt, Unternehmen zu betreiben, Erfolge zu haben. Und das ist schon sehr spannend. Ja.
Quantonation nicht zu vergessen. Für Österreich auch wichtig.
Quantencomputertechnologie, ja, das ist eben ein... Ach, ja.
Herr Adner, wie viel investiert denn ein Business Angel eigentlich durchschnittlich in ein Unternehmen? Beziehungsweise ab welchem Betrag kann man überhaupt über ein Investment nachdenken? Und damit im Zusammenhang, welche Renditen sind denn üblich oder möglich?
Zu den Renditen möchte ich als Erfahrung noch nicht sagen, das darf vielleicht der Berthold erläutern. Es hat sich auch hier der Markt, muss man sagen, von den Größenordnungen gewandelt. Als wir begonnen haben, das ist jetzt fast 10 Jahre her, war die Obergrenze so eines Erstinvestments eigentlich 50.000 Euro, unter Anführungszeichen, und da hat man mit wenig auch hineingehen können. Ich glaube, jetzt ist es schon eine Erwartung und auch marktüblich, dass man als Business Angel im ersten Investment mal 50.000 hineingibt, wenn nicht mehr, und auch damit rechnen muss, dass man nachinvestieren muss. Aber das ist ein ganz anderer Zugang als ein Venture Capital Fonds. Und Berthold, bitte zu ergänzen, bei einem VC-Fonds sehe ich schon Größenordnungen von 200.000, 300.000, 500.000 bis natürlich auch zu Millionenbeträgen, je nachdem, wie fortgeschritten oder wie erfahren schon ein Startup ist und wie erfolgreich.
Ja, definitiv. Also der Trend zu größeren Runden in früheren Phasen, der hat Europa erreicht und ist auch trotz der Multikrise und den Krisenjahren, die wir haben, ungebrochen da. Die besten Firmen bekommen noch immer gute Finanzierungen. Aber man hat gelernt, dass Unternehmen, wenn sie zu schwach kapitalisiert sind, einfach auch im internationalen Wettbewerb zu langsam sind. Und das ist der Grund, warum wir auch mit dem European Super Angels Club, haben den ganz bewusst der Super Angels Club genannt, als Hybrid zwischen Angel und Venture Capital Club, wo wir letztendlich Kräfte bündeln. Und dort machen wir Investmentrunden 500.000 bis 1 Million am Anfang und sind durchaus bereit, über mehrere Runden noch mitzugehen. Das ist ein Trend, den wir sehen, der hier international anschließt. Das, was man ein bisschen mitbekommt, ist, dass die Bewertungen runtergekommen sind und dass es jetzt, ich würde mal sagen, bis auf einige wenige Hype-Sektoren wieder ein ruhigeres Marktumfeld geworden ist und dass es durchaus schwieriger geworden ist, die Nadel im Heuhaufen zu finden, weil einfach weniger Kapital im Markt ist und man entsprechend mehr Dealflow als aktiver Investor sieht. Das heißt, man muss sich sehr, sehr viele Unternehmen anschauen und da den richtigen herauspicken. Man hat aber auch das Glück, dass man ein bisschen mehr Zeit hat und ein bisschen ruhiger sein Urteil fällen kann, wo man mitgeht, weil eben nicht der Druck da ist, dass eine Runde jetzt in sehr kurzer Zeit schon geschlossen wird. Das ist sicherlich auch etwas gewesen, was nicht allzu gesund ist. Von der Performance her nenne ich immer ganz gerne die Benchmark mit dem Europäischen Investitionsfonds. Der Europäische Investitionsfonds ist ja bei den größten Fonds in Europa investiert, hat ein Riesenportfolio und hat hier im Schnitt eine Performance auf das eingezahlte Kapital, also das abgerufene eingezahlte Kapital von ungefähr 2,5x, das heißt 2,5 mal Geld oder 150% Performance auf das abgerufene Kapital und in der Regel auf eine Laufzeit von 10 Jahren. Das ist jetzt nicht enorm. Das liegt aber daran, dass es einfach Fonds gibt, die Ausreißer sind, die sehr, sehr gut wirtschaften und dann andere wiederum, die halt einfach mit ihrem Sektor in dem jeweiligen Vintage-Jahr, also das Auflagejahr nennt man Vintage-Jahr, dann hier größere Schwierigkeiten haben. Das, was wir gesehen haben und was ich auch gesehen habe in meinen Investments, ist, dass tatsächlich die besten Erträge aus Krisenjahren entstehen und dass man hier sehr viel Potenzial heben kann. Und da würde ich sagen, ist das Ergebnis hinten raus dann ganz unterschiedlich. Das kann mal sein, dass man bei einem Investment dann das Achtfache zurückbekommt und bei anderen ist man sehr glücklich, wenn man 20% Ertrag macht. Und bei wieder anderen ist man auch glücklich, wenn es ein Teil des investierten Kapitals ist, das zurückkommt über einen Earnout, weil es halt nicht geklappt hat und man versucht, über einen Notverkauf noch zu retten, was es zu retten gibt. Und das ist, glaube ich, etwas, was schließt an das, was der Stefan Artner schon vorher gesagt hat. Streuung ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, da hat jeder Business Angel, der sich ein Portfolio aufbaut, vielleicht auch parallel in Fonds investiert ist, hat gelernt, dass es einfach wichtig ist, dass man hier nicht alle Eier in einen Korb legt, sondern dass man eben schön verteilt und die Risiken streut. Dann wird es auch hinten raus klappen. Als Business Angel sollte man immer ein bisschen mehr Performance schaffen als die Venture Capital Fonds. Man hat aber auch ein bisschen mehr Arbeit und macht ja selbst letztendlich den Job des Fondsmanagers. Also entsprechend ist das auch in Ordnung, wenn dann hinten raus vielleicht mal eine Jahresrendite von 30% plus steht. Aber wie gesagt, jenen, denen es gelingt, denen ist zu gratulieren und jenen, denen es nicht gelingt, denen kann man nur auf die Schulter klopfen und sagen, es wird das nächste Mal wahrscheinlich klappen. Bitte weitermachen. Innovation braucht Kapital und braucht Unternehmer, die hinter den erfolgreichsten Gründern und Gründerinnen steht.
Sehr spannend. Daran anschließend, Frau Kreuzer, wie wir eben gehört haben, es scheitern 80-90% der Startups, also die meisten. Es ist also höchst risikoreich. In wie viele Gründungen muss man denn investieren, um eine reelle Chance zu haben, als Investor, als Investorin erfolgreich zu sein, sprich positiv auszusteigen?
Ja, wie der Berthold gesagt hat, man muss schon eine Vielfalt und in unterschiedliche Dinge investieren. Und da gibt es ja so, in Österreich sagt man 1 zu 10. Aber was ich schon spannend finde als Schweizer Fan, die Schweizer sagen 1 zu 20. Jetzt sage ich mal, für uns Aubmess ist es 1 zu 15. Ja. Ich weiß nicht, wie siehst du es, Berthold, noch konkreter mit anderen Zahlen?
Wir versuchen sehr nah und sehr unternehmerisch an unseren Firmen dran zu sein. Wir haben aktuell 16 Beteiligungen beim European Super Angels Club im Portfolio. Also wenn ich das jetzt nur herauspicken darf und haben dort 3 Restrukturierungsfälle und sonst Unternehmen, die, ich sage jetzt mal, auf Ziel-Performance sind und halt die üblichen 1 bis 2 Ausreißer bei der Menge. Also statistisch ähnlich. Wir versuchen halt nur durch sehr, sehr viel Arbeitseinsatz möglichst die Downside zu verhindern.
Und ich meine, ich denke halt nur, ich würde niemanden raten, auch wenn einer ein Glück hat und in ein Startup nur investiert und das da wieder dann reicht, das ist wirklich eine Ausnahme. Ja? Also ich würde wirklich jedem raten, schon eine Strategie für sich zu entwickeln mit ein bisschen mehr Geld und dann in mehr Startups oder VCs zu investieren. Oder halt auch bei Crowd Investing und man kann es ja sogar jetzt bei der Börse auch machen, also unterschiedlich. Aber Hauptsache ein bisschen auch in den Startup, weil es einfach wichtig ist für Österreich und für Europa.
Ich glaube, ganz wichtig ist für jeden Investor individuell das Thema zu finden, wo man erfolgsbereichernd unterstützen kann. Ja, und Das kann ganz unterschiedlich sein. Jeder Investor, jede Investorin hat einen anderen Hintergrund, hat ein anderes Netzwerk, hat andere Möglichkeiten, vielleicht eine andere Unfair Advantage, die man mit zu einem Unternehmen mitbringen kann. Und das macht dann letztendlich auch das finanzielle Investment tatsächlich wertvoller. Es ist ja der Business Angel, ist ja Smart Money Investor. Das heißt, das ist ja mehr als Geld. Und das sollten Gründer genauso hinterfragen, wenn sie mit einem Investor sprechen, was ist quasi der extra Wert noch, der mitkommt, wenn ich dich als Investor mit dazu nehme. Und genauso sollte der Investor für sich selbst reflektieren, ob er bei diesem Unternehmen Mehrwert bringen kann gegenüber einem anderen.
Deswegen bitte auch eine Strategie machen, die zukünftigen Investoren und Investorinnen.
Wenn jetzt absehbar ist, dass ein Unternehmen scheitert oder es andere Gründe für den Wunsch nach einem Ausstieg gibt, wann kann man sich als Investor oder als Investorin überhaupt aus einem Investment zurückziehen? Wann ist der richtige Moment für einen Verkauf der eigenen Beteiligungen? Welche Optionen hat man denn hier?
Ja, vielleicht darf ich da kurz mal einspringen. Also die Optionen sind schon anders als bei einem Aktieninvestment. Es gibt keinen Markt, wo Sie tagtäglich oder zumindest kurzfristig sein Investment verkaufen können. Das gibt es einfach nicht, weil diese Anteile halt mal direkt gehalten werden. Und wenn es niemanden gibt, der jetzt ganz konkret diese Anteile möchte zu einem bestimmten Preis, dann muss man sie behalten. Also es kann eigentlich einen solchen Exit nur dann geben, zumindest in der Frühphase, wenn es auch jemanden gibt, der einem den Anteil abkauft. Wir sehen das schon immer wieder, dass Co-Investoren einfach Geld benötigen würden oder sich auch aus anderen Gründen trennen möchten. Dann kommt meistens die Frage an die anderen Investoren, die ja das Unternehmen kennen, ob sie zu einer bestimmten Bewertung das übernehmen würden. Aber ganz grundsätzlich, wenn es nicht einen sogenannten Exit gibt, wo insgesamt Anteile verkauft werden und wo die Investoren eigentlich ihren Return on Investment bekommen, ist das kein fungibles Instrument, mit dem man tagtäglich irgendwie wieder Geld bekommen kann, nicht? Also wir sehen die Exits aus unserer Sicht natürlich hauptsächlich in zwei wichtigen Punkten. Das eine ist dann, oft, wenn Venture Capital Fonds einsteigen, gibt es den Wunsch, dass man die Frühinvestoren auch herauskauft, um dort auch ein bisschen die Streuung der Anteile zu verkleinern und zu sagen, ich will ein paar Ansprechpartner haben und nicht zu viele Köche, die da vielleicht mitmischen wollen. Da gibt es ja oft eine Möglichkeit, dort zu verkaufen. Und dann natürlich letztendlich, wenn das Unternehmen insgesamt einen erfolgreichen Exit hat. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Ich darf auch wieder Werbung machen für das Startup Investing Buch, die dort gut beschrieben sind. Aber natürlich gibt es einerseits gerade bei innovativen Ideen häufig den Fall, dass das Unternehmen dann von einem strategischen Investor aufgekauft wird, der dann natürlich 100% der Anteile haben will. Und im Optimalfall, das ist jetzt nicht so breit gestreut in Europa oder in Österreich zumindest, ist es natürlich eine Börse gegangen, einen IPO zu machen, was auch immer für einen regulierten Markt, wo dann an die Öffentlichkeit Anteile oder an eine breite Öffentlichkeit Anteile verkauft werden, wo man dann natürlich mitverkaufen kann.
Genau. Verkaufen in der Krise gibt es auch noch, kann man vielleicht auch erwähnen. Besonders spannendes Gebiet, insbesondere für Anwälte, vor allem jene, die auch als Masseverwalter tätig sind. Und ich denke mir, gerade in einem Linde-Podcast kann man das auch erwähnen. Es ist ja in Österreich durchaus interessant, was man für Möglichkeiten hat, auch in Eigenverwaltung, in einer Insolvenz oder auch in einer Sanierung. Und hier gibt es auch immer wieder Wege, wie man vielleicht als Investor, wenn man das nicht quasi in einer Restrukturierung und einem Turnaround weiter begleiten möchte, dass man hier seinen Hut nimmt. Muss nicht immer bedeuten, dass man alles abschreibt. Ja, es kann sein, dass dann jemand sich findet, der ein bisschen hier Kräfte konsolidieren möchte und selbst das Ruder in die Hand nehmen möchte und das Unternehmen nochmal auf einen erfolgreichen Pfad zurückführen möchte und vielleicht später verkaufen möchte. Wir lesen das aktuell relativ häufig in der Startup-Szene. Es gibt leider Gottes momentan mehr Insolvenzen einfach der Krise geschuldet als in der Vergangenheit. Aber man sieht auch immer wieder, dass diese Unternehmen dann doch relativ schnell noch einen Käufer finden und dass die Werte, die hier geschaffen wurden, die häufig ja auch mit Förderungen, wo letztendlich Steuergelder dahinter sind, also die Werte, die geschaffen wurden, die Technologien, die IP, die da ist, dass diese dann doch einen Wert darstellt für einen Dritten. Auf der Bewertungsseite ist das durchaus eine spannende Frage, weil man weniger mit den traditionellen Bewertungsmethoden hier arbeiten kann. Hier empfiehlt sich wahrscheinlich in Verbindung mit dem Buch Startup Investing das Buch in Unternehmensbewertung des Linde Verlags dazu zu erwerben, wo ich auch gerade ein Kapitel schreiben darf. Der richtet sich sehr stark nach internationalen Kriterien der International Private Equity and Venture Capital Association, die sogenannten IPEV Guidelines. Aber mehr dazu auch in der Nachlese und vielleicht in einem separaten Podcast.
Gleich anschließend wieder die Frage auch an Sie, Herr Baurek-Karlik. Sie haben kürzlich über 7 goldene Regeln für Business Angels geschrieben. Welche sind denn das?
Genau, wir haben ein paar Sachen haben wir schon angesprochen, deswegen vielleicht ein bisschen schnellere Tour. Wir haben das im Lehrgang für Business Angels vom Business Angel Institute einmal zusammengefasst aus einer Umfrage von Business Angels quer durch Europa. Und hier steht ganz vorne, dass man eine Due Diligence machen soll, also man soll prüfen, wo man hinein investiert und nicht einfach aus einer Stammtischsituation heraus Geld auf spannende Gründerpersönlichkeiten, die man vielleicht überragend gefunden hat, direkt draufwerfen. Man soll schon prüfen, was man tut. Das, was die Karin Kreuzer gesagt hat, ist sehr, sehr wichtig. Man muss sich verbinden, man muss Netzwerke aufbauen und diese auch pflegen. Invest Austria kann ich auch sehr empfehlen, hier national, aber es gibt eben auch I2 Business Angel Netzwerk von der AWS und viele andere Investorenclubs, Gott sei Dank immer mehr. Ich habe gerade heute gehört von einer neuen Scale-Up-Gruppe, die sich gebildet hat. Das ist sehr spannend. Da muss man einfach thematisch zusammenfinden. Gibt auch für Biotech-Cluster und so weiter. Da kann man sich zum Beispiel bei Lisa Vienna melden oder bei den Initiatoren von Abundance Gate. Man sollte sich die Zahlen anschauen, man sollte verstehen, was es braucht an Wachstumstreibern, also hinter die Zahlen schauen. Man sollte eine gewisse Ruhe mitbringen. Startup Investments, wie das Stefan Artner schon gesagt haben, die brauchen ihre Zeit. Man ist in einem illiquiden Investment, wenn man so möchte, gefangen auf eine gewisse Zeit. Man geht hier, ich sage immer gerne, eine Ehe auf Zeit ein und ist in guten wie in schlechten Zeiten hier am Cap Table. Man sollte sich bemühen, als Mentor aufzutreten, das heißt dort zu helfen, wo man helfen kann, muss allerdings aufpassen, dass man als Business Angel nicht zu intensiv in das Tagesgeschäft eingreift und den Gründern schon auch Raum lassen, dass sie sich entfalten können. Man sollte breit im Portfolio streuen, haben wir auch schon gesagt. Und ich denke, das Allerwichtigste ist, man muss am Ball bleiben und ständig schauen, wie es den Firmen geht und vielleicht überlegen, wo man den ein oder anderen Netzwerkkontakt noch herstellen kann, dass man das eigene Investment beflügeln kann durch das Netzwerk, weil das letztendlich ein guter Hedge ist, um Verluste zu mildern und vielleicht auch Erfolge stark zu fördern. Das wären so die 7 goldenen Regeln.
Und vielleicht die 8. Willkommen, Frauen, investiert auch in Startups.
Herzlichen Dank.
Österreich hat da zwar auch schon eine Steigerungsrate, sind da nicht so schlecht, aber das könnte auch vielleicht eine Nummer 8 der goldenen Regel sein. Alle Geschlechter kommt hinein ins Startup-Ökosystem.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Herzlichen Dank. Zum Schluss noch eine Frage an Sie alle drei mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was bräuchte es in Österreich, um Gründungen zu erleichtern, auch im Hinblick auf die neue Gesellschaftsform FlexCo, die mit 01.01.2024 kommen soll? Was würde die Startup-Szene aus Ihrer Sicht voranbringen, Herr Adner?
Dann fange ich gleich mit dem rechtlichen Teil an. FlexCo ist eine Gesellschaftsform, die jetzt nach langjährigen Forderungen, glaube ich, der Investoren verabschiedet wurde. Für uns wäre es fast noch besser gewesen, es wäre ganz normal im GmbH-Recht ergänzt worden und nicht als eigene Gesellschaftsform, aber man soll formal alles recht sein. Der Vorteil ist, und das ist wirklich etwas, was uns wehgetan hat in der Vergangenheit, ist, dass man Mitarbeiterbeteiligungen deutlich besser und deutlich leichter machen kann, nämlich ohne die Gefahr, dass sie steuerliche Nachteile haben für die Mitarbeiter. Und das ist ein ganz wichtiges Asset, gerade in der Aufbauphase von Startups, weil das sind alles junge oder jung gebliebene Leute, die mit Engagement an der Sache sind und am Erfolg teilhaben wollen. die will und soll man natürlich beteiligen. Zweitens auch die Formvorschriften, die da gelockert wurden. Im GmbH-Recht haben wir sonst eine ganz strenge Notariatsaktsform für jedes Wandeldarlehen, weil es um Anteile geht und da hat man Möglichkeiten gefunden, das zu flexibilisieren, was auch ganz wichtig ist, weil wir das gesehen haben im internationalen, aber auch nationalen Kontext. Die Leute sind alle digital, sind alle verfügbar, aber niemand möchte sich 2 Stunden lang an einem Ort zusammensetzen, gerade nicht mehr nach Corona, um dort einen Notariatsakt zu verlesen. Und da gibt es also deutlich bessere Möglichkeiten, das zu machen. Das ist sehr zu begrüßen aus meiner Sicht. Was es aber sonst noch braucht, ist natürlich sehr, sehr viel Bewusstsein und Bildung. Österreich ist kein großes Unternehmerland von der Ausbildung. Wir sind mehr so ein Beamtenland, wo alle toll sind, wenn sie einen fixen Job haben oder Unternehmen eigentlich ein bisschen als suspekt angesehen werden. Der Unternehmergewinn ist ohne dies fast etwas Böses in Österreich und ich glaube, da muss man schon mal zeigen, dass der Gewinn des Unternehmens nicht anderes ist als der Gehalt eines Arbeitnehmers und wo sich einfach Arbeit auszahlen muss. Es muss niemand viel arbeiten, aber es soll Erfolg bringen und das bringt es ja dann letztlich nicht nur für einen selbst, sondern für die gesamte Volkswirtschaft und wieder für alle.
Ich würde vermuten, Karin, dass du die klassischen Forderungen der Invest Austria noch haben wirst. Dementsprechend würde ich versuchen, eine Brücke zu machen, anschließend an den Stefan. Ich persönlich bin auch der Meinung, dass es besser gewesen wäre, etablierte Rechtsformen mit einer Reform zu novellieren. Die GmbH in Deutschland darf Anteile an sich selbst halten, bei uns darf sie das leider weiterhin nicht. Man hätte sich viele Dinge, glaube ich, sparen können, wäre wahrscheinlich schneller gewesen, wenn man hier die GmbH und die AG ein bisschen modernisiert hätte. Aber gut, jetzt haben wir eine Flexco, die wird sich in der Praxis hoffentlich beweisen und in 10 bis 15 Jahren wird dann der internationale Markt auch gelernt haben, mit dieser Gesellschaftsrechtsform umzugehen. Ich glaube, unmittelbar schnell wird es uns nicht allzu viel helfen, aber ich mag mich täuschen und ich täusche mich sehr, sehr gerne, wenn es zum Wohle ist des Startup-Ökosystems. Das, was ich mir wünschen würde, um tatsächlich hier den Gründungsstandort Österreich in eine neue Gründerzeit zu führen, wäre eine deutliche Verschlankung von unterschiedlichen Bürokratiemechanismen, unter denen wir hier leiden. Ich würde mir sehr stark wünschen, dass es auf der steuerlichen Seite eine Entlastung vom Faktor Arbeit gibt. Gar nicht so sehr, dass die Unternehmer es besser haben und dass jene, die ohnehin als die unfair reich gewordenen gesellschaftlich geltend, dass die hier einen Vorteil haben, sondern tatsächlich, dass man es leichter hat, auch Mitarbeiter an Bord zu bekommen. Und das gilt für etablierte Unternehmen wie auch für Startups. Es ist einfach die Lohnsteuer, die Lohnnebenkosten in Österreich sind einfach unglaublich hoch. Ich verstehe, dass in Lohnverhandlungen die Wogen hochgehen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgebern. Ich verstehe aber nicht, dass die beiden nicht gemeinsam auf die Straße gehen und in Wahrheit vor dem Finanzministerium protestieren, weil tatsächlich dort sollte man protestieren. Wir haben Einnahmenrekorde, Krisengewinner ist die Finanz. Hier ist es tatsächlich, glaube ich, notwendig, dass wir fiskalpolitische Maßnahmen sehen, die den Gründungsstandort wieder attraktiver machen, die es auch attraktiver machen, dass wir ein höheres Maß an Direktinvestitionen ins Land bekommen. Und wenn man sich hier internationale Beispiele anschaut, wie Investitionsfreibeträge und derengleichen, dann gäbe es da sicher noch viele Dinge, die auch schon lange auf dem Tisch liegen. Aber ich glaube, die wird uns die Karin erläutern. Die stehen schon lange auf der Liste und Invest Austria pusht die auch regelmäßig und sehr intensiv, auch glaube ich im Startup-Beirat bei den entsprechenden Ministerien, die hier ein Ohr haben und zumindest im offenen Diskurs sind.
Ja, also die Invest Austria macht da sehr viel und ich war da eine Zeit lang ein bisschen mit dabei und ich freue mich auch, dass die Flexco jetzt kommt und die Mitarbeiterbeteiligung auch kommt, auch wenn es noch nicht in dem Ausmaße ist, wie ich mir das selber gewünscht habe. Und ich gebe ab. Absolut dir recht. Also es muss, die Lohnnebenkosten müssen endlich reduziert werden und es muss auch für Investoren steuerlicher Vorteil sein. Also da gibt es schon noch viel, was zu tun ist. Aber ich sage auch ganz ehrlich, dass ich es für bedeutend halte, dass innerhalb der Gesellschaft die Wertschätzung für Unternehmertum und für außerordentlichen Leistungen der Gründer mehr Anerkennung bekommt. Ja? Weil das Startup für technologische Entwicklungen, für das Unternehmertum und somit für die Volkswirtschaft einfach von Bedeutung ist. Ja? Und wir sollten endlich auch einmal ganz offen aussprechen, dass Investieren in Startups erfolgt nicht nur durch reiche Menschen, ja? Sondern einfach durch Menschen mit ein bisschen Wohlstand und das gehört so, ja, und das ist in anderen Ländern noch stärker, als bei uns, und das sollten wir auch weiterhin fördern. Ja, also deswegen bitte anerkennt endlich Unternehmertum, weil es ist für den volkswirtschaftlichen Wohlstand einfach von enormer Wichtigkeit.
Liebe Frau Kreuzer, lieber Herr Adner, lieber Herr Baurek-Kalik, ganz herzlichen Dank für Ihre Einblicke in dieses spannende Themengebiet. Wer Lust hat, sich weiter damit zu beschäftigen, dem sei das nun schon mehrfach angesprochene von Karin Kreuzer und Stefan Adner herausgegebene Buch Startup Investing, Praxishandbuch für Investorinnen und Investoren ans Herz gelegt, in dem das Thema von über 20 Expertinnen und Experten von vielen Seiten beleuchtet wird und das einen tollen Überblick und auch Anleitung gibt für alle, die Interesse an dieser Investmentform haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein.
Das war's für heute. Danke Ihnen fürs Zuhören. Um keine Folge von Am Punkt zu verpassen, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder bei einem Podcast-Service Ihres Vertrauens. Bitte bewerten Sie uns auf diesem Wege auch gleich am besten mit 5 Sternen. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt, dem Podcast des Linde Verlags.